Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene und am anderen Mikrofon begrüße ich meinen Papa. Hallo Papa.
Ja, hallo, ich bin der Carsten und seit über 30 Jahren Finanzjournalist und an den Kapitalmärkten unterwegs.
Genau, und in diesem Podcast treffen wir uns regelmäßig, um über die Märkte, Börsen und Entscheidungen zu sprechen. In den letzten beiden Folgen ging es ja um das richtige Timing, um Trends wie zum Beispiel den KI-Boom und um Verhaltensmuster generell an der Börse. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und eine Frage aufgreifen, die sich sicherlich viele Anleger ganz unabhängig von verschiedenen Marktphasen stellen. Und zwar, soll ich langfristig lieber in einen ETF oder in einen ETF-Sparplan investieren oder setze ich vielleicht gezielt auf einzelne Aktien? Die Frage hört man ja immer wieder in Gesprächen, ne? Also es gibt ja so zwei Lager, die einen sagen, ich investiere nur in ETFs oder ich habe ganz viele Sparpläne am Laufen und die anderen sind so ganz typisch die Front, Einzelaktien gehen über alles. Da kann ich selber gucken, in welche Unternehmen ich investiere, da kann ich rein und rausgehen und eben ja daran entscheiden, wie stark das gerade eben läuft. Ja, an dieser Stelle wollen wir uns das einmal anschauen, was vielleicht für euch dort sinnvoller ist, was mehr Sinn für euch macht. Und schauen, welche Variante der Investition für welchen Anleger passt und gerade auch, was es für Auswirkungen auf den langfristigen Vermögensaufbau hat. Ja, ich würde sagen, lass uns direkt mal in so ein ganz großes Bild starten. Wenn man heute langfristig Vermögen aufbauen will, ist ja häufig die erste Wahl ein ETF oder wie gesagt ein ETF-Sparplan. Warum setzen denn in den letzten Jahren immer wieder, ja, gerade auch Einsteiger auf diese beiden Möglichkeiten?
Ja, also du hast es schon ganz richtig gesagt. Machen wir erstmal zum Anfang, damit wir alle wissen, wovon wir reden, so ein Big Picture. Ein ganz großer Grundlagenkurs, ohne euch jetzt hier zu viele Fremdwörter um die Ohren zu hauen. ETFs sind ja börsennotierte Fonds, also das heißt, da steht eine Fondsgesellschaft dahinter, die über ihr Management entsprechende Fonds auflegt, die mit irgendwelchen Aktien bestückt und dann halt an die Börse bringt und ihr könnt dann als Anleger dort einsteigen und ihr kauft dann bei jedem ETF in der Regel halt ein ganzes Depot. Meistens sind es große Indizes, die da abgebildet werden oder bestimmte Anlagethemen wie Technologie oder Rohstoffe. Und für euch hat ETFs einen sehr positiven Anfangseffekt, denn ETFs können sehr gut in einer gesamten Vermögensstrategie eben als Basisanlage eingesetzt werden, weil sie eben schon von vornherein sehr breit aufgestellt sind, breit gestreut sind und ihr dadurch sozusagen schon mal über Bande eine gewisse Risikostreuung in euer Depot hineinbekommt. ETFs haben in den vergangenen Jahren sehr an Attraktivität gewonnen, nicht nur, weil es inzwischen ganz, ganz viele gibt. Also ich glaube, nach den letzten Zahlen in Deutschland allein über 3000 ETFs verfügbar für Privatanleger. Die sind besonders deswegen auch charmant, weil sie mit deutlich geringeren Kosten daherkommen im direkten Vergleich zu normalen Fonds. Also beim normalen Fonds ist es ja so, dass man meistens so einen Ausgabeaufschlag von 5% zahlen muss. Dazu noch meistens Managementgebühren im Jahr deutlich über 1%, eher dann häufig dann sogar 2%. Das gibt's bei ETFs nicht. Die haben keinen Ausgabeaufschlag. Und man zahlt eine sogenannte Gesamtkosten oder Managementgebühr. Aber alles zusammengenommen, die sogenannte Gesamtkostenquote liegt bei ETFs oftmals im niedrigen Bereich zwischen 0 und 1%. Also je größer das Portfolio ist, wenn zum Beispiel auch ein ETF auf einem ganz großen Index wie den MSCI World oder auf den DAX oder so ausgegeben werden, haben wir manchmal so jährliche Kosten von 0,10, 0,20%. Also das ist eigentlich recht überschaubar. ETFs haben deshalb an Beliebtheit gewonnen, weil man hier ein Instrument hat, das in sich schon sehr, sehr viele Werte meistens mitbringt und man dadurch natürlich einen Vermögensaufbau, insbesondere einen längerfristig geplanten Vermögensaufbau, natürlich viel, viel besser und viel umfangreicher planen kann. Und da kommen wir ja auch zu der Sondersituation, die du ja auch schon angesprochen hattest, Sparpläne. ETFs kann man halt sehr gut besparen. Da kann man sagen, ich lege halt jeden Monat 100 Euro dort an in dem ETF oder in den ETFs, die man sich dann ausgewählt hat. Also heutzutage sind eigentlich die größte Mehrheit aller verfügbaren ETFs auch schon als Sparpläne möglich. Und dann hat man ja diesen besonderen Effekt, dass man eben die Kosten, die Einstiegskosten eben glättet über die Zeit, ne? Also mal kauft man den wahrscheinlich ein bisschen teurer ein, mal dann ein bisschen billiger die Anteile. Und das über die Zeit wird das halt so ein bisschen ausgeglichen und da hat man halt so einen sehr positiven Kosteneffekt. Und solche Sparpläne haben natürlich auch einen sehr großen psychologischen Vorteil, weil dadurch, dass man da eine Automatisierung reinbringt, fallen eigentlich so die üblichen Anlage-Emotionen weg.
Ja, also quasi, dass man immer reinguckt, ne, wo steht's jetzt gerade oder sowas, ne? Man hat einfach einen festen Zeitpunkt, zu dem das Geld dann eben abgezogen wird und in den Sparplan gepackt wird, ne?
Genau. Es ist ja so, wenn wir uns dazu entscheiden, in ein Instrument, sei es Aktien, Anleihen, ETFs oder was auch immer, zu investieren, da haben wir eine riesige Geräuschkulisse um uns
Ja.
herum. Tägliche Nachrichten, Analystenstimmen, Politiker, die irgendwas sagen, ja. Und das kann natürlich die Kurse in die eine oder andere Richtung immer wieder bewegen. Die Börse lebt von Unsicherheit. Das ist Chance und Risiko am Kapitalmarkt. Aber eben durch solch einen Sparplan kann man halt diese Unsicherheit in der eigenen Entscheidungsfindung eben rausnehmen, weil man dann nicht auf die ganzen Nebengeräusche hören muss.
Ja, eins der häufigsten Argumente, was ich so höre gegen ETFs oder gegen ETF-Sparpläne, sind oder ist, dass es langweilig ist, darin zu investieren und dass es irgendwie viel zu vernünftig ist. Ich finde aber gerade in Sachen langfristigen Vermögensaufbau ist das eigentlich doch eher eine Stärke, oder wie siehst du das?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke, weil in diesem Fall würde ich sagen, wenn wir überhaupt über Langweiligkeit sprechen, ist es eigentlich für einen nachhaltigen und langfristigen Vermögensaufbau wesentlich besser, wenn man relativ langweilige Instrumente im Depot hatte. Ansonsten erlebt man ja, ich sag mal so, die Ausschüttungszeitraum gar nicht mehr, weil man inzwischen einen Herzkasper bekommen hat. Das ist, also dieser Pseudo-Nachteil ist eigentlich gerade, was langfristige Strategien dann eher ein Vorteil, als ein Vorteil zu sehen. Und natürlich ist es auch ein Instrument, was sich dann letzten Endes auch für Anleger eignet, besonders eignet, die halt erst so die ersten Schritte an der Börse machen wollen, ne? Berufseinsteiger, also junge, besonders junge Menschen, da kann man ETF-Sparpläne auch schon für seine Kinder, das hatten wir ja auch schon letztes Jahr hier schon mal angesprochen, einsetzen. Es ist auch für Menschen oder für Anleger geeignet, die sich halt nicht jeden Tag um die Börse und um ihre Kapitalanlage kümmern können oder wollen, weil halt dort die Schwankungen in der Regel deutlich geringer sind als bei anderen Assetklassen. Und nochmals, es ist halt ein Weg, gerade auch bei den Sparplänen, eben regelmäßig aktiv werden zu können. Ja, es ist ja oftmals so, man guckt, was passiert gerade an der Börse, und dann gehe ich mal rein, wenn ich paar tausend Euro habe. Und dann brauche ich sie aber, weil ich dann in den Urlaub fahren will. Dann lasse ich das alles wieder ein halbes Jahr liegen und dann habe ich vielleicht mal wieder einen Bonus bekommen oder Weihnachtsgeld und dann gehe ich wieder rein. Man weiß aber nie, wie die Börse gerade
Ja.
zu dem Zeitpunkt tickt.
Kann ein ungünstiger Zeitpunkt dann sein, wenn man es gemacht
Genau,
hat.
genau. Und über so eine Sparpläne, wie ich das schon gesagt habe, kann man das alles deutlich geruhsamer strukturieren.
Genau. Hast du denn ein paar Beispiele mitgebracht, wo man sich denn da jetzt im Punkto ETF umgucken kann?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, allein in Deutschland, glaube ich, um die 3000 ETFs, die handelbar sind. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und in der Hinsicht fangen wir mal von ganz, ganz oben an. Ihr habt ja sicherlich auch schon von dem MSCI World gehört.
All-Time-Klassiker, ne?
Genau, das ist ein All-Time-Klassiker, der umfasst eben alle möglichen Länder und Aktien. Also ich glaube, im MSCI World sind, glaube ich, 1700 Aktien drin oder sogar noch mehr. Und auch den gibt es halt in den verschiedensten Ausprägungen, mal mit China, mal ohne China, mal mit Russland, mal ohne Russland, mal mit Amerika, mal ohne Amerika. Also da ist der eigenen Fantasie, der eigenen Überzeugung auch gegenüber dem Kapitalmarkt keine Grenzen gesetzt. Aber das sind halt, der MSCI World ist halt ein großer Index und der wird halt von sehr vielen ETFs auch abgebildet. Ist dadurch, weil die Konkurrenzsituation auch relativ gut ist. Natürlich sind diese ETFs dann meistens auch relativ preiswert im jährlichen Unterhalt, also sprich mit der Gesamtkostenquote, dass die relativ niedrig sind. Und dann von on the top geht es dann halt so Stück für Stück runter, dann kommen dann so die großen lokalen Indizes wie S&P 500, Dow Jones, DAX, Stoxx 600, für Europa Stoxx oder Euro Stoxx 50 für die Eurozone. Bis dann zu ganz kleineren Länderindizes, ob aus Osteuropa oder Frankreich oder Spanien oder von mir aus auch noch Südkorea. Also da gibt es ganz, ganz viele Angebote. Das sind dann halt ETFs, die halt ganz klassisch auf bekannte Indizes setzen. Dann gibt es die zweite große Gruppe, die auf Themen setzen, sogenannte Themen-ETFs.
Also zum Beispiel Nachhaltigkeits-ETF
Genau.
oder E-Mobility, vielleicht sowas in die Richtung so,
Ja,
ja.
genau. Also künstliche Intelligenz, Halbleiter, aber auch Wasser oder also alle Branchen und Sektoren, die man sich jetzt hier so einfach so vorstellen kann, sind, das sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus, als auch Redakteur vom Bernecker ETF-Report, um mal hier eine kleine Werbung einzustreuen, es sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Und deshalb würde ich sagen, sind ETFs ja auch so wirkmächtig, dass man halt immer wieder in die Lage versetzt wird. Es wird an der Börse ein Thema XY gespielt, ja, und ich muss mir nicht die Arbeit machen, da jetzt wirklich die Top 3 Aktien oder was oder die eine Aktie aus dieser Branche oder aus diesem Thema rauszufiltern und dann womöglich daneben zu legen. Nein, ich kann sofort das gesamte Thema kaufen.
Ja. Gut, dann haben wir uns jetzt mal die Seite von den ETF und den ETF-Sparplänen angeschaut. Und dann gibt es ja noch das ganz andere Lager, ne? Und zwar das Lager, was auf Einzelaktien schwört, weil man dort wohl, so die breite Meinung, natürlich viel gezielter investieren kann, ne? Also man kann sich die Qualität der Aktien selber aussuchen, man kann sich das Unternehmen selber aussuchen, man weiß die Story vielleicht dahinter, man hat sich länger mit dem Unternehmen beschäftigt und kann so halt viel mehr selbst bestimmen und eben damit auch möglicherweise eben Überrenditen erzielen. Kann man denn Einzeltitel aus deiner Sicht blind vertrauen? Also, dass man nicht, also nicht blind vertrauen, das meine ich jetzt nicht damit, so im wortwörtlichen Sinne, sondern dass man sagt, okay, ich setze jetzt mein komplettes Pferd auf das Thema Einzelaktien und ich lasse ETFs komplett links liegen.
Also, natürlich kann man das machen, wenn man eine bestimmte Art der Anlage sucht. Es ist statistisch ganz klar nachweisbar, dass langfristig Aktien gegenüber eigentlich allen anderen Assetklassen deutlich Überrenditen erzielen konnten in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass natürlich auch die Volatilität in diesem Zeitraum zum Teil deutlich höher war. Und das habe ich ja gerade schon angesprochen, man kann natürlich auch total daneben liegen. Ne?
Gerade im Punkto Volatilität, ne? Das würde ja auch für den Anleger bedeuten, man muss halt manchmal einfach aushalten können, ne? Also
Genau.
eben nicht bei jedem
Das
Zug an der Börse verkaufen oder reagieren, sondern einfach ja auch mal was aussitzen.
genau. Hier vielleicht nochmal der direkte Vergleich zur ETF. Beim ETF hat man, ich sag mal so, 10, 20, 30, 100, 1000 Unternehmen in so einem ETF drin. Ja. Das heißt, wenn es da mal bei einem schief läuft, also ich sag mal so klassischerweise bei ETFs hat man so Gewichtung von den Top 10, so von 30% oder so. Und da reden wir ja dann schon von 10 Werten. Und wenn von diesen 10 Werten mal einer so richtig blöd läuft, ja, also 10% verliert, 20%, 30% verliert, ja, ja, das spürt der ETF oder sein Kurs auch, aber bei Weitem nicht so schlimm, als wenn man direkt in diese einzelne Aktie investiert hat. Natürlich gibt es auch Aktien, zum Beispiel Raumfahrt ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren super stark gelaufen. Mhm. Es gab amerikanische Unternehmen aus diesem Bereich, die haben 1.000-1.500% Gewinn gemacht. Gibt es auch in anderen Bereichen immer wieder. Wir brauchen nur an KI denken. Das schaffen ETFs nicht, ne? Aber wenn du halt nicht bei diesem 1000% dabei warst, dann hast du auch nichts davon gewonnen. Also in der Hinsicht würde ich sagen, hier haben beide Seiten eigentlich ihre Berechtigung. Ne? Das Problem an der ganzen Sache ist halt, wenn du auf Einzel- oder nur auf Einzelaktien setzt, wie gesagt, hast du ein höheres Anlagerisiko und du musst dir natürlich das Unternehmen deutlich genauer anschauen. Oh. Ne? Also die Analyse, die dir ja beim ETF der Fondsmanager abnimmt, die musst du dann halt selber stemmen. Und das heißt also, du musst gucken, sind die Geschäftsmodelle variabel oder nicht variabel, sondern valide. Also halten die auch die nächsten 1, 2, 5 bis 10 Jahre.
Die Story muss stimmen,
wie man so sagt. Genau, die Story muss stimmen. Ne? Ja. Und wie sieht es dann überhaupt mit dem langfristigen Trends dann aus? Und da reden wir ja dann zum Beispiel beim langfristigen Vermögensaufbau, reden wir ja von 10, 20, 30 Jahren, ne? Je nachdem, wie früh man dann auch anfangen kann. Ja. Und da muss dann sowas natürlich auch in gewisser Weise tragen.
Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man nicht immer den perfekten Einstieg braucht in der Aktie. Also es gibt vielleicht auch nicht immer den optimalen Einstiegspunkt, wann gehe ich jetzt rein in das Unternehmen, sondern eben, ob man erstmal grundsätzlich dazu bereit ist, das Unternehmen über viele Jahre, Jahrzehnte zu begleiten. Ne?
Genau, genau. Das ist eigentlich ist es eine Entscheidung, wie man seinen eigenen Vermögensaufbau tatsächlich strukturieren möchte. Ne? Ein bisschen grusamer, weil man nicht so viel Zeit hat, oder eben ein bisschen mehr mit Pep, um das mal jetzt positiv und zu besetzen. Was aber natürlich auch viel mehr Arbeit und Überwachung bedeutet. Und natürlich ist es bei Aktien so, dass uns auch dort alle Möglichkeiten thematisch zur Verfügung stehen. Also wie gesagt, es gibt ja ganz, ganz viele Branchen, Technologie in jeglicher Ausprägung, aber auch ganz dolle, also dann klassische Bereiche wie Industrie, Konsum oder Gesundheit. Ja. Aber da muss man natürlich die entsprechende Entscheidung dann eben für sich selber treffen. Ne? Und man muss natürlich auch deutlich stärker darauf achten, hole ich mir jetzt da vielleicht ein übermäßiges Risiko rein. Also wir haben ja letzten Endes an der Börse, ist es ja immer ein Austarieren, eine Art Waagesituation zwischen Chance und Risiko. Genauso große Chancen für eine Aktie, aber genauso großes Risiko. Ne? Mhm. Weil das ist halt, hängt immer von unternehmerischem Handeln ab, ob eine Aktie Erfolg hat, von der Bewertung. Ist sie für den Markt sexy? Mhm. Wie sieht die Bewertung aus? Und taugt das Management was? Mhm.
Gerade in Hinsicht auf diese Diskussion, ne? Also ETF, ETF-Sparplan, Einzelaktien, kommt ja immer wieder so rüber, als müsste man sich für eins der beiden Sachen entscheiden. Aber ist das vielleicht so die erste Fehlentscheidung, die wir treffen, wenn wir investieren? Also, dass wir sagen, okay, jetzt entweder oder. Also, ich würde jetzt sagen, was du jetzt alles erzählt hast, dass das der Mix am Ende macht, oder? Ja.
Also, es ist leider so, dass sich viele Anleger, vor allen Dingen auch die erst damit anfangen, eigentlich schon eine Grundannahme treffen, die eigentlich falsch ist. Nehmen wir mal an, du fängst an, dich an der Börse zu engagieren und hast, keine Ahnung, 1.000 Euro, 2.000 Euro. Und dann sagen viele schon von vornherein, ja, das ist ja so wenig Geld, das macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn, das aufzusplitten, das stecke ich jetzt alles in Aktie
Ja.
X und vielleicht noch in eine zweite Aktie. Das ist eigentlich so der Grundfehler, den man machen kann. Es gibt einen schönen Begriff, Asset Allocation, Vermögensstreuung. Und Asset Allocation heißt in der Hinsicht, wenn man es ganz streng nimmt, man sollte von vornherein sich ein Depot zusammenstellen, was verschiedene Assetklassen hat. Assetklassen sind in diesem Fall Aktien, Anleihen, Rohstoffe, ETFs, um mal jetzt die vier wichtigsten zu nennen. Viele zählen inzwischen auch Kryptowährungen mit dazu als Nummer fünf. Und eigentlich geht man davon aus, ich stecke überall was rein. Je nach meinem Risikoneigung, vielleicht bei Aktien ein bisschen mehr oder bei ETFs ein bisschen mehr und habe dadurch mein Gesamtrisiko besser im Griff, weil im Normalfall es so ist, dass sich die Marktentwicklung an der Börse bei den verschiedenen Assetklassen so ein bisschen gegeneinander aufheben. Also wenn Aktien stark sind, waren bislang in der Historie Anleihen durchaus ein bisschen schwächer. Wenn Aktien schwach waren, war dann wieder Gold besser oder Anleihen. Wenn die Konjunktur nicht so lief, dann gab es dann halt auch wieder entsprechende unterschiedliche Kursbewegungen. Und viele sagen halt, okay, ich habe jetzt aber nur so wenig Geld, wo soll ich das jetzt reinstecken? Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf auf eins. Nein, muss nicht sein, sondern es gibt ja heutzutage Möglichkeiten, eben das alles abzufedern. Und da sind, und da kommen wir dann sozusagen auch auf unser Thema heutzutage, heute nochmal zurück. ETFs bieten zum Beispiel diese Möglichkeit, hier eine bessere Asset Allocation schon von vornherein hinzubekommen, weil es gibt ETFs für Aktien, es gibt ETFs für Anleihen, es gibt ETFs für Rohstoffe und für Gold. Und es gibt auch ETFs oder zumindest entsprechend börsennotierte Schuldverschreibungen für Kryptowährungen, die halt auch mit Kryptowährungen unterlegt sind. Ja, also dadurch wird mehr oder weniger abgesichert. Wenn man diesen Bereich Kryptowährung halt mit dazu ziehen. Also letzten Endes, man sollte sich sofort oder von Anfang an gar nicht erst in diese Schublade entweder oder schieben lassen, sondern von Anfang an gleich versuchen, da die entsprechende Vermögensstreuung hinzubekommen.
Wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, also ETFs geben ja dann an der Stelle ja die Sicherheit, die sich viele Leute an der Börse wünschen, und Einzelaktien eher das Gefühl von Kontrolle. Was ich finde, vielleicht macht ja am Ende gar nicht so das Produkt, was man wählt, sondern die Strategie, die dahinter liegt, ne? Also man sollte sich ja immer eine Strategie im Kopf machen, wie möchte ich investieren, was möchte ich in 5 oder in 10 Jahren erreichen und wie viel Prozent will ich dabei vielleicht auch rausholen, ne? Und danach müsste man dann ja seine Strategie ja ableiten. Und um das ganze Thema mal so ein bisschen auch so in die anlegerpsychologische Sicht zu lenken, ist ja dann auch wohl häufig eine Frage von der Geduld und Erwartung, oder? Ich meine, bei Aktien hat man vielleicht eine andere Erwartung, was die Rendite betrifft, als bei ETFs, oder?
Das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn alles super läuft, sind Aktien in der Regel die stärkere Asset-Klasse, weil sie eben die höhere Renditen bringen können. Wenn man es eher langfristig und ruhiger haben will, sind halt ETFs die bessere Wahl, aber da verzichtet man im Normalfall halt auf Rendite, weil ETFs eben als börsennotierte Depots, um das mal jetzt so zu schreiben, natürlich auch nur Durchschnittsrenditen abliefern können. Ja, und da kommt dann halt, wie gesagt, die menschliche Intention dahinter. Habe ich die Geduld dafür, zu warten, bis ich so ein ETF-Depot oder so ein Gesamtdepot mit einer starken ETF-Beteiligung eben nach und nach entwickelt? Oder will ich hier auf die Tube drücken und aber eben das auch doch das Risiko eben deutlich hochfahren?
Ja, wenn man das alles mal so zusammennimmt, also ETFs, Sparpläne, Einzelaktien in Kombination mit Geduld und Erwartung, dann geht es ja aber eigentlich am Ende nur um diese eine Frage: Wie will ich persönlich für mich Vermögen aufbauen, ohne mich selbstständig unter Druck zu setzen, oder?
Das ist korrekt, ja. Und da muss man einfach nochmal ganz grundsätzlich sagen, ein Vermögensaufbau und vor allen Dingen auch ein langfristiger Vermögensaufbau, der über mehrere Jahrzehnte andauern soll, ehe man dann sozusagen zur Entnahmephase kommt, wenn man entweder früher aufhören will zu arbeiten oder dann oder im Rentenalter ist. Das ist halt ein Prozess. Es ist nicht nur ein Anlageprozess, sondern ist halt natürlich auch ein Lernprozess. Was passt zu mir? Man sagt ja immer, in jungen Jahren hat man ein höheres Gewicht auf Aktien, weil da kann man eventuell Verluste noch schneller wieder ausbügeln über die Zeit. Wenn es älter wird, dann ist man mehr nach Sicherheit, also Anleihen oder Dividendenpapiere, die halt regelmäßige Ausschüttung garantieren. Und man kann seine Strategie, also man muss ja nicht heute, wenn du einen Vermögensaufbau machst, für die nächsten 30, 40 Jahre, musst du dich nicht heute für eine Strategie entscheiden, und diese dann sklavisch, über die nächsten Jahrzehnte festhalten, weil der Markt verändert sich ja auch. Es kommen neue Produkte, neue Strategien an den Markt. Aber man muss natürlich trotzdem immer dran denken, ich brauche erst eine Anlageidee, eine Anlagestrategie, die ich dann halt tatsächlich in die Praxis umsetze und die auch zu mir passt. Ja, nicht, dass ich sage, ja, ich will jetzt hier 50% Rendite im Jahr haben, aber dafür habe ich keine ruhige Nacht mehr, weil jedes Zucken, jedes Tickern sofort mir den Blutdruck hochtreibt. Und deswegen ist auch immer, ist es einfach so, wie ich schon beschrieben habe, eine Asset Allocation, eine Vermögensstreuung von Anfang an, die halt mindestens diese beiden Elemente, Einzelaktien und ETFs und am besten auch noch ein Anleihen-ETF, um das jetzt mal am griffigsten dann zu haben, umfasst, das ist eigentlich der vernünftige und langfristig sicherlich auch erfolgversprechendere Weg. Was dann bei den Einzelaktien ist, ne? Da muss man, wie wir ja schon gesagt haben, sich mal ein bisschen auf den Hosenboden setzen, ein bisschen Research betreiben und auch mal drüber nachdenken, wie stelle ich mir die Welt in 10, 20 Jahren vor? Fahren wir noch Autos? Fahren wir andere Autos? Was essen wir? Was trinken wir? Welche Gesundheitsfragen wird es geben? Wie wird das Entertainment? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, sich da eine gewisse Vorstellung zu machen. Und man ist ja letzten Endes auch nicht alleine damit. Ne? KI, so wie wir sie heute erleben, ist ja auch nur ein Zwischenzustand. Und man kann sich die heutzutage ja schon zumindest in gewissen Bereichen, und darüber hatten wir ja letztes Mal auch gesprochen, vorstellen, wo es mit der KI irgendwann mal hingehen wird, in welche Bereiche und warum das dann so spannend jetzt schon ist. Ja, und am Ende ist es halt, wie gesagt, also die wichtigste Regel für Anleger, insbesondere die, die starten, erst eine Struktur schaffen, eine Strategie schaffen, mit der man gut klarkommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und erst dann tatsächlich die Frage stellen, okay, und mit welchen Instrumenten kann ich denn dann eine vernünftige Rendite erwirtschaften, ohne zu gierig zu werden, aber auch ohne zu geringe Ansprüche zu stellen, ne? Und was hilft mir dabei, meine Strategie dann langfristig umzusetzen?
Ja, und vielleicht ist genau das nämlich der entscheidende Punkt. Also es geht ja weniger darum, ETF oder Einzelaktie, was ist besser davon, sondern darum, was man selber langfristig durchhalten kann. In der nächsten Folge schauen wir uns an, mit welchen Werkzeugen man sich denn die passenden Investments, egal ob ETFs oder Aktie, selber raussuchen kann, analysieren kann und eben genau diese Entscheidungen für sich selber treffen kann, unabhängig von allen, ja, Meinungen, die da draußen so existieren, sage ich mal. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal oder lass eine 5-Sterne-Bewertung da, damit in Zukunft noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss.